Da wäre ich gern jetzt noch sitzen geblieben da vorne. Mit geschlossenen Augen und einfach zuhören, mitsingen. Ich finde, wir haben eine wunderbare Musik hier. Wir sind echt gesegnet mit unserer Musik, mit Hausbau, auch mit den ganzen anderen, die bei uns singen. Das ist einfach fantastisch. Ich freue mich drüber. Jeden Sonntag neu. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst heute. Ich freue mich, dass wir gemeinsam Gott loben dürfen, dass wir ihn gemeinsam anbeten dürfen. Und ich freue mich auch, dass ich die Ehre habe, diese letzte Predigt aus der Reihe Pioniere des Glaubens zu halten heute. Dass man das einem Laien zugetraut hat, unter lauter Hauptamtlichen diese Predigt zu halten. Ich freue mich drüber. Nach der ersten Begeisterung, der ersten Gemeinde, dem ersten Wunder, dem ersten Widerstand, der ersten Priorität, der ersten Unruhe. Das waren ja die Überschriften der letzten Predigten. Da sprechen wir heute über den ersten Märtyrer, über Stephanus. Und man merkt es ja schon in den Überschriften der Predigten, ne? Begeisterung, Wunder. Und dann geht es aber gleich zum Widerstand, zur Unruhe. Und heute jetzt geht es um den Tod. Man merkt schon, wie hier in den Anfangszeiten der Gemeinde eine Steigerung drinsteckt. Die Zeiten in der ersten Gemeinde, die sind rasch düster geworden. Und als Bibelstelle für diese Predigt haben wir heute das Kapitel 7 in der Apostelgeschichte, ein relativ langes Kapitel. Aber ich werde den letzten Abschnitt des vorhergehenden Kapitels lesen, 6, und dann den Rest des 7. Und den Inhalt des ganzen Kapitels 7, was so als Verteidigungsrede des Stephanus bezeichnet wird, werde ich euch ganz kurz in meinen eigenen Worten selber erzählen, dann sparen wir uns viel Zeit. Aber zuerst möchte ich beten. Herr Jesus, wir haben vorhin gesungen, ich will dir nah sein. Ja, und das möchten wir auch. Wir möchten dir nah sein, wir möchten dich spüren. Und wir freuen uns, dass du uns in diesem Gottesdienst jetzt nah bist. Dass wir Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Dass wir dich erleben dürfen. Dass wir dich erfahren dürfen. Dass wir einfach wissen, dieser große Gott, der alles geschaffen hat, der ist jetzt mitten unter uns. Wir wollen dich in unserer Mitte willkommen heißen, Herr Jesus. Amen. So, ich lese den Bibeltext, wenn ich das eingeschaltet habe. Nach Hoffnung für alle. Und das sind jetzt die letzten Verse aus dem Kapitel 6. Da steht, Stephanus vollbrachte öffentlich durch Gottes Gnade und Kraft große Zeichen und Wunder. Eines Tages verwickelten ihn Anhänger einer jüdischen Gemeinde, die sich die Freigelassenen nannten, in ein Streitgespräch. Auch Leute aus Kyrene, aus Alexandria, aus Zilizien und der Provinz Asien beteiligten sich daran. Aber keiner von ihnen hatte der Weisheit, mit der er sprach, etwas entgegenzusetzen. Denn in ihm wirkte der Heilige Geist mit seiner Kraft. Deshalb stifteten sie ein paar Leute zu der Behauptung an, er hat Gott gelästert und Mose beleidigt. Wir haben es selbst gehört. Dadurch gelang es ihnen, das Volk, seine führenden Männer und die Schriftgelehrten so aufzuwiegeln, dass sie über Stephanus herfielen und ihn vor den Hohen Rat schleppten. Dort traten Zeugen gegen Stephanus auf, die man vorher bestochen hatte. Dieser Mensch, so behaupteten sie, wendet sich in seinen Reden ständig gegen den heiligen Tempel und das Gesetz Gottes. Wir haben es selbst gehört, dass er gesagt hat, Jesus aus Nazareth wird den Tempel abreißen und die Ordnungen ändern, die Mose uns gegeben hat. Die Mitglieder des Hohen Rats blickten gespannt auf Stephanus und jedem fiel auf, dass sein Gesicht aussah wie das eines Engels. Hat Gott gelästert und Mose beleidigt. Auf diese kurze Formel wird das Vergehen, das Verbrechen des Stephanus heruntergebrochen. Gotteslästerung. Ein Vorwurf, den man später auch Jesus gemacht hat. Es war ein Verbrechen und gegen Mose zu reden, das kam in seiner Schwere gleich dahinter. Mose war für die Juden der größte Prophet. Wenn man jemandem in der Diskussion nicht anders beikam, dann wurde einfach oft dieser Vorwurf in den Raum gestellt. Und dann hat automatisch ein Prozess angefangen zu laufen. Bei Jesus und Paulus war es früher bzw. später genauso. Er hat Gott gelästert. Aber interessant ist, dass Stephanus auf diesen Vorwurf gar nicht eingeht. Stattdessen berichtet er im Zeitraffer die Geschichte von Abraham, von Jakob und Josef, von Mose, König David und Salomo. Er erzählt von der Verheißung des Landes, dem Bund, den Gott mit Abraham schloss, die Geschichte, wie Josef verkauft wird, wie er am Hof des Pharao aufwächst, wie er groß wird, wie er mächtig wird, wie er später seiner Familie nachkommen lässt, als die Hungersnot ausgebrochen ist, wie das Volk im Lande Goschen größer wird. Er erzählt von der Erlösung des Volks aus Israel, aus der ägyptischen Gefangenschaft, der Wüstenwanderung unter Mose. Er erzählt von den Gottesdiensten, die das Volk gefeiert hat, die sie aber immer wieder pervertiert haben, als sie fremden Göttern geopfert haben, weil sie den Göttern der Völker, durch die sie gezogen sind, geopfert haben. Und beides, die Geschichte der Patriarchen und die Geschichte des Landes, verbindet Stephanus geschickt. Er will sich in erster Linie nicht verteidigen, sondern er versucht, einen roten Faden zu ziehen, von Mose über die Propheten bis hin zu Jesus. Er versucht zu zeigen, dass Jesus der verheißene Messias ist. Paulus wird das später genauso machen. In der Apostelgeschichte lesen wir, er, also Paulus, er predigte ihnen von Jesus aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten vom frühen Abend bis zum Morgen. Das heißt, wir finden im Alten Testament so viele Hinweise auf Jesus, dass Paulus eine ganze Nacht darüber predigen konnte. Und das Ganze spitzt sich zu, ich lese jetzt weiter. Ihr seid wirklich unbelehrbar, fuhr Stephanus fort. Ihr habt eure Ohren für Gottes Botschaft verschlossen und auch euer Herz gehört ihm nicht. Genau wie eure Vorfahren widersetzt euch ständig dem Heiligen Geist. Nennt mir einen einzigen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben. Sie haben alle umgebracht, die vom Kommen des Retters sprachen. Und diesen Unschuldigen, also in Klammer Jesus, habt ihr nun verraten und ermordet. Gott hat euch durch seine Engel das Gesetz gegeben, aber ihr habt euch nicht danach gerichtet. So hört sich einer, der sich verteidigen möchte, wahrlich nicht an. Hier redet jemand, der mit Leidenschaft versucht, seine Zuhörer zu überzeugen. Ich lese den letzten Teil. Über diese Worte von Stephanus gerieten die Mitglieder des Hohen Rates in maßlose Wut. Stephanus aber blickte erfüllt vom Heiligen Geist fest zum Himmel auf und sah dort Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite stehen. Ich sehe den Himmel offen, rief Stephanus, und Jesus, den Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite stehen. Jetzt schrien sie nieder, hielten sich die Ohren zu, um seine Worte nicht länger hören zu müssen, und sie stürzten sich auf ihn. Sie zerrten ihn aus der Stadt und begannen ihn zu steinigen. Die Zeugen, die daran beteiligt waren, legten ihre Obergewänder ab und gaben sie einem jungen Mann namens Saulus, der sie bewachen sollte. Noch während die Steine Stephanus trafen, betete er laut: Herr Jesus, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, vergib ihnen diese Schuld. Mit diesen Worten starb er. Da war kein Prozess, es gab kein Urteil. Das war ein Mob, das war Lynchjustiz, geleitet von blindem Hass und religiösem Eifer. In blinder Wut werfen sie so lange Steine, bis Stephanus tot ist. Und das Steinigen, diese schreckliche Hinrichtungsart, die war im Alten Testament auch vorgesehen. Gott selber hatte sie als Strafe für schwere Verbrechen angeordnet. Und normalerweise wurde bei der Steinigung der Verurteilte einen Abhang hinuntergestoßen und dann warf man von oben Steine auf ihn, bis er tot war. Aber es gab auch diese Art der Hinrichtung, wie sie jetzt bei Stephanus angewandt wurde. Das war kein, wie gesagt, kein Urteil. Da hat sich einfach der Mob plötzlich, sie sind außer sich geraten, haben Steine geworfen, die Zeugen mussten die ersten Steine werfen und dann warfen alle anderen so lange, bis der Verurteilte tot war. Und bei dieser Hinrichtungsart, da entlud sich ganz oft der Zorn der Massen und da war kein Überlegen mehr dabei. Die Steinigung, die gibt es bis heute in muslimischen Ländern. Hauptsächlich im Iran, in Saudi-Arabien, in Afghanistan und in einigen afrikanischen Ländern. Und sie wird öffentlich vollzogen, zur Abschreckung. Man kann sich im Internet auch Bilder anschauen und oftmals werden die Vorurteil denn eingegraben bis zum Bauch oder bis zum Hals, damit sie sich nicht wehren oder davonlaufen können? Wir haben einen ersten Punkt. Die Herausforderungen wachsen. Was ist geschehen? Die christliche Gemeinde wurde rasch größer. Wir haben gelesen, dass die Zahl der Christen auf 5000 anwuchs. Die Stimmung war ziemlich angespannt. Es wurden immer mehr und die Jünger aus den griechischsprachigen Ländern beschwerten sich, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung zu kurz kamen. Das war das Thema vom letzten Sonntag. Man stellt sich das mal vor, eine Gemeinde von der Größe Wilferdingen, also nicht unsere Gemeinde, sondern die politische Gemeinde Wilferdingen. Und die Versorgung ist nicht strukturiert. Es gibt keinen Jobcenter, es gibt kein Sozialamt, es gibt keinen Tafelladen, es gibt keine Diakonie. Und die Apostel, die hatten keine Zeit, sich um die Verbreitung des Evangeliums zu kümmern. Sie mussten sich mit ganz banalen Problemen herumschlagen. So konnte das nicht weitergehen. Das ist ein bekanntes Phänomen. Wachstum heißt auch Veränderung, heißt Spannung, erfordert neue Strukturen, sei es in Organisationen, sei es in Betrieben oder auch in Gemeinden. Auch unsere Gemeinde hier, der Liebenzeller Gemeinschaft, ist in den letzten Jahren gewachsen. Besonders auch im letzten Dreivierteljahr, seit wir hier im Zack sind. Und auch bei uns gab und gibt es Spannungen und auch wir müssen unsere Strukturen anpassen. Thomas Ritter hat es im letzten Sonntag in seiner Predigt gesagt. Wachstum, Spannung, Anpassung der Strukturen. Das ist das Gebot der Stunde. Und Stephanus, da war nun einer dieser sieben Männer, der sieben Diakone, die daraufhin von der ersten Gemeinde bestimmt wurden, die Apostel zu entlasten und sich um die Versorgung der Gemeinde, der Bedürftigen zu kümmern, damit die Apostel Zeit hatten für ihre eigentliche Arbeit, nämlich für die Verkündigung des Evangeliums. Stephanus, seinem Namen nach zu urteilen, war griechischer Abstammung. Und unter Umständen kam er aus dieser Gemeinde der Hellenisten, also der griechischsprachigen, griechischstämmigen. Und das würde bedeuten, dass seine späteren Gegner zum Teil aus den eigenen Reihen kamen. Und nach diesem kurzen Bericht in Apostelgeschichte 6 und 7 hören wir nur noch zweimal von ihm. In Apostelgeschichte 11, im Rahmen der Zerstreuung der ersten Christen, die unmittelbar nach seiner Steinigung stattfand. Und in Apostelgeschichte 22, als Paulus nach seiner Bekehrung erzählt, dass er seinerzeit Zeuge dieser Hinrichtung des Stephanus war und dass er das für gut befunden hatte. Dieser Stephanus, dieser Diakon, wurde als Helfer bestellt. Und die Voraussetzungen für dieses Amt, wir lesen, die Männer sollten einen guten Ruf haben, sie sollten voll Heiligen Geistes sein, sie sollten voll Weisheit sein. Ich finde, es ist interessant, dass diese anspruchsvollen Anforderungen gestellt wurden, wo es sich nur um Essenverteilung handelt. Aber das zeigt uns, wie wichtig den Aposteln diese Aufgabe war und dass sie dafür eigentlich nur kompetente Mitarbeiter haben wollten und brauchen konnten. Und Stephanus, der besaß diese Eigenschaften. Er hatte einen guten Ruf, er war glaubwürdig, er war vertrauenswürdig. Das heißt, er war gerade heraus und was er sagte, darauf konnte man sich verlassen. Er war voll Heiligen Geistes, das heißt, er war vom Geist Gottes durchdrungen. Und der Geist Gottes, der leitete ihn auf seinen Wegen, leitete ihn bei seiner Arbeit, gab ihm Weisheit, wenn es darum ging, die Bedürfnisse dieser vielen Leute zu befriedigen. Und Weisheit, klar, Weisheit ist im Prinzip nichts anderes als der direkte Ausfluss des Heiligen Geistes, den ich in mir habe. Einen guten Ruf, voll Heiligen Geistes und voll Weisheit. Und darüber hinaus wird ihm bescheinigt, dass er auch voll Glaubens, voll Gnade und voll Kraft war. Und das war die Quelle seiner Zeichen und Wunder. Und das strahlte er bestimmt auch aus. Wir lesen ja, als er vor dem Hohen Rat stand, jedem fiel auf, dass sein Gesicht aussah wie das eines Engels, wie immer das auch ausgesehen haben mag. Wir können davon ausgehen, dass diese sieben Männer ihre Arbeit ordentlich gemacht haben. Denn es wird berichtet, dass das Wort Gottes sich ausbreitete, dass die Zahl der Jünger sehr groß wurde. Die Unruhen innerhalb der Gemeinde scheinen sich gelegt zu haben. Also die geordneten Umstände haben die Verbreitung des Evangeliums begünstigt. Eine Tatsache, ein Umstand, den auch wir heute bedenken sollten. Geordnete Umstände begünstigen die Verbreitung des Evangeliums. Aber zurück zu Stephanus. Eins vor. Hier nochmal. Kriterien für kompetente Mitarbeiterschaft, guter Ruf, Heiliger Geist, Weisheit. Was heißt das für uns heute? Welche Kriterien legen wir an, wenn wir neue Mitarbeiter suchen für unsere verschiedenen Kreise? Wenn wir neue Leiter für Arbeitsbereiche suchen? Wir sollen auch auf einen guten Ruf, sprich auf einen christlichen Lebenswandel achten. Wir sollen darauf achten, dass die Leute den Heiligen Geist haben. Das heißt, dass sie ein verbindliches Leben mit Jesus leben. Auch wenn es nur um scheinbar banale Aufgaben geht. Jetzt aber zurück zu Stephanus. Bei seiner Arbeit, lesen wir, hat er große Zeichen und Wunder unter dem Volk. Er ist der einzige unter den Diakonen, von dem das berichtet wird. Wir können annehmen, dass er auch eine herausragende, eine besondere Rolle gespielt hat. Er hat nicht nur seine diakonische Arbeit getan, er hat sich nicht nur um die Witwen und ihre Versorgung gekümmert, er hat dabei auch das Evangelium verkündet. Er hat von Jesus erzählt. Er hat große Zeichen und Wunder getan. Er hat erkannt, welche Chancen darin liegen, wenn man den Leuten auf die rechte Art und Weise begegnet, wenn man nicht nur ihre materiellen Bedürfnisse stillt, sondern auch auf ihre geistlichen Nöte eingeht. Und das alles, das ruft seine Gegner auf den Plan. Was für einen Menschen treffen sie? Auf wen treffen sie hier? Ein zweiter Punkt. Stephanus, der geisterfüllte Nachfolger, habe ich darüber geschrieben. Wenn wir mehr über Stephanus, über sein Wesen, über seinen Charakter erfahren wollen, dann müssen wir das Wenige, was in diesen Kapitel 6 und 7 steht, einfach nochmal genau lesen und müssen daraus unsere Schlüsse ziehen, weil weitere Quellen stehen uns über Stephanus zur Verfügung. Eines aber scheint klar zu sein, er hat die Grenze seines Auftrags als Diakon weit überschritten und er war ein gewaltiger Prediger. Denn nichts anderes als eine gewaltige Predigt ist seine Verteidigungsrede vor dem Hohen Rat. Eine gewaltige, eine flammende Rede an die führenden Juden, um ihnen die Geschichte ihres Volkes und ihrer Propheten, ihnen vielen Hinweisen auf Jesus als den Messias vor Augen zu führen. Stephanus war ein Mann voll Heiligen Geistes. Er hatte eine siebenfache Fülle an Gaben. Ich möchte die kurz erwähnen. Erstens, er war voll Glaubens und Heiligen Geistes. Glaube an das, was er von den Aposteln über Jesus gehört hat. Er hat nicht daran gezweifelt, dass Jesus der verheißene Messias war, der gekommen war, um sein Volk seiner endgültigen Bestimmung zuzuführen. Das war ihm nach den Predigten der Apostel und im Studium der Schriften klar. Denn dass er die genau kannte, die Schriften, das hören wir bei seiner Rede vor dem Hohen Rat. Er kannte die Geschichte und die geistlichen Zusammenhänge. Und das hat ihm der Heilige Geist aufgeschlossen. Eine zweite Gabe, Weisheit, aber auch voll Weisheit. Die Mitglieder der Synagoge der Freigelassenen oder auch Libertiner, wie es in anderen Bibelübersetzungen heißt, das waren freigelassene frühere Sklaven, die fingen theologische Streitgespräche mit Stephanus an. Sie versuchten offensichtlich, gegen seine Argumentation zu argumentieren. Sie versuchten offensichtlich darzulegen, Jesus kann nicht der verheißene Messias sein. Falsch, da täuscht er dich. Aber gegen die Weisheit seiner Worte, seiner Auslegung, kamen sie nicht an. Und warum? Weil diese Weisheit von Jesus kam, die Weisheit vom Heiligen Geist. Jesus hatte seinen Jüngern vorausgesagt, dass man sie verfolgen wird, aber hat ihnen auch gesagt, ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Gegner nicht widerstehen, noch widersprechen können. Hier hat sich zum Beispiel diese Voraussage Jesu erfüllt. Eine dritte Gabe. Stephanus war voll Kraft. Der Heilige Geist hat ihn befähigt, große Zeichen und Wunder zu tun. Was das war, wir wissen es nicht. Vielleicht waren es Krankenheilungen, vielleicht waren es Dämonenaustreibungen, vielleicht hat er auch Brot und Wein vermehrt, wir wissen es nicht. Jesus hat ja seinen Jüngern vorausgesagt, ihr werdet noch viel größere Wunder als diese vollbringen. Nach all dem, was passiert ist, müssen wir davon ausgehen, dass diese Wunder gewaltig waren. Sie waren so gewaltig, dass sich Widerstand regte. Und das konnte man ja nicht zulassen. Dass so jemand die Leute mitriss, dass so jemand die Leute von sich selbst wegführte, das war Machtverlust, das war Prestigeverlust und das war vor allen Dingen auch Ärger. Ärger, dass man nicht fähig war, diesem Mann nicht anders beizukommen, als nur durch Verleumdung. Denn das war denen ja schon selber klar. Den kriegen wir auf ehrliche, normale Art und Weise nicht. Und die Frage nach der Kraft, die wurde auch Petrus und Johannes gestellt, als sie damals den Gelähmten heilten. Und auch sie haben gesagt, das ist die Kraft Gottes, des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, der damit seinen Sohn verherrlicht hat. Dessen Kraft hat den Gelähmten geheilt, dessen Kraft hat den Blinden sehend gemacht und dessen Kraft hat auch die Wunder des Stephanus geweckt. Konnten sie das nicht sehen? Waren die Leute im Hohen Rat wirklich unfähig, diese Zusammenhänge zu sehen? Eine vierte Gabe, die Stephanus hatte. Er war voll des Lichts. Als er vor dem Hohen Rat stand, fiel auf, dass sein Angesicht leuchtete wie das eines Engels. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie das ausgesehen hat, wie leuchtet ein Engelsgesicht. Aber wir haben andere Stellen in der Bibel, wo es ums Leuchten geht. Im Psalm 34 heißt es, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Und Stephanus hat auf Jesus gesehen. Er hat ihn gesehen, als er vor dem Hohen Rat stand. Vielleicht hat das ein Strahlen auf sein Gesicht gebracht. In Daniel lesen wir, die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz. Stephanus hat gelehrt. Seine Rede vor dem Hohen Rat war nichts anderes als ein Lehrer. Und sein Gesicht hat geleuchtet. Vielleicht sind das diese Stellen in der Bibel, wo diese Verheißungen aus dem Psalm, aus dem Danielbuch in Erfüllung gehen. Und wenn in der Bibel von Engeln gesprochen wird, dann geschieht das fast immer in Verbindung mit hellem Licht. Und damit zeichnet Gott den Stephanus aus. Und das hätten die Ratsmitglieder eigentlich erkennen müssen. Aber sie taten es nicht. Sie waren blind für solche Zeichen. Sie lasen ihre Schriften von hinten bis vorne, von vorne bis hinten. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Aber sie verstanden sie nicht. Und das ist ja auch heute noch zum Teil so. Eine fünfte Gabe, er war voll Visionen. Als Stephanus vor dem Hohen Rat steht und den Juden vorwirft, Jesus, den angekündigten Messias, ermordet zu haben, ruft er aus, ich sehe den Himmel offen stehen und Jesus zur Rechten Gottes des Vaters stehen. Eine Vision. Stephanus darf in den Himmel sehen, wie später auch Johannes, als er die Offenbarung geschrieben hat. Und hier sieht Stephanus übrigens Jesus nicht zu Rechten Gottes sitzen, wie wir das sonst lesen in der Offenbarung, sondern er sagt, ich sehe Jesus zu Rechten Gottes stehen. Es gibt Ausleger, die wollen darin ein Zeichen dafür sehen, dass Jesus als Zeuge zugunsten dieses Märtyrers Stephanus auftritt, dass er ihn gewissermaßen schon erwartet. Jesus steht oben und wartet schon auf ihn, weil er weiß, was kommt. Das sind Auslegungen. Und wir erinnern uns auch, dass Jesus in Johannes 1, Vers 51 seinen Nachfolgern versprochen hat, ihr werdet den Himmel offen sehen. Also alles, was Jesus gesagt hat, ist irgendwann mal in Erfüllung gegangen. Und im Übrigen kann seine ganze Predigt vor dem Hohen Rat als Vision gesehen werden. Und zwar als Vision der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Eine sechste Gabe. Stephanus war voll Liebe. Als bei den Juden des Hohen Rats die Emotionen überkochen, als sie rasen vor Zorn über diese scheinbaren Lästerungen, als die Steine fliegen, die seinen Körper zerschmettern, da kann Stephanus wie damals sein Meister Jesus beten, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Wer kann größere Liebe haben, als seine Feinde zu lieben, hatte Jesus gesagt. Stephanus tut das ja auch. Und diese Liebe hat ihn zum Dienst in der Gemeinde angetrieben und diese Liebe hat ihn im wahrsten Sinne des Wortes um sein Leben predigen lassen. Aus ihm selbst kam diese Liebe nicht. Sie war übermenschlich, sie war ein Ausfluss des Heiligen Geistes. Sie war ausgegossen in sein Herz und er hat sie weitergegeben. Ein letzter Punkt. Stephanus war erfüllt von Leidensbereitschaft. Ich habe hier all diese Punkte nochmal, damit ihr das seht. Voll Glaubens und Heiligen Geistes, voll Weisheit, voll Licht, voll Kraft, voll Visionen, voll Liebe, voll Leidensbereitschaft. Als Stephanus vor den Hohen Rat geführt wird, da kann er noch nicht ahnen, wie diese Geschichte ausgehen wird. Aber er ist bereit, Zeuge für seinen Herrn zu sein. Als die Juden nach seinen letzten Worten rasend werden, ihn zur Stadt hinausschleifen, da weiß er allerdings, was kommen würde. Unter welchen Umständen er sein Leben beenden würde. Aber er ist bereit, für seinen Herrn sein Leben zu lassen. Er ist bereit, für seinen Glauben, für seinen Herrn und Meister zu sterben. Eine sachte Anfrage. Wie sieht es mit unserer Leidensbereitschaft aus? Die wenigsten, oder ich glaube, keiner von uns wird als Märtyrer sterben, als Zeuge für Jesus. Aber wie weit sind wir bereit, im Rahmen unserer Umstände Zeugnis zu geben? Wie weit geht unsere Leidensbereitschaft, die sich ja höchstens darauf beschränken kann, dass man uns mit einem müden Lächeln entgegengeht? Oder dass man sagt, wie kann man sowas glauben? Wie kann man so naiv sein? Zum Mehr wird ja unsere Leidensbereitschaft kaum herausgefordert. Aber wie reagieren wir da? Im Büro, in der Straßenbahn, im Gespräch mit Vereinskollegen, ja vielleicht sogar in der Familie, mit den eigenen Eltern, mit den eigenen Geschwistern. Wie weit geht unsere Leidensbereitschaft da? Wir kommen zum dritten und letzten Punkt. Stephanus als Vorbild. Welche Schlüsse wir daraus ziehen können? Unmittelbar nach seiner Steinigung, nach seinem Tod, beginnt eine schwere Verfolgung der Gemeinde. Und insbesondere Paulus tut sich durch sein brutales Vorgehen hervor. Er spürt überall die Christen auf, schleift sie quasi mit Haftbefehl nach Jerusalem. Sie werden vor den Hohen Rat gestellt. Wenn sie zum Tod verurteilt werden, dann gefällt ihm das. Sagt er selber mal. Ich habe Gefallen dran gefunden. Aber was ist letztendlich passiert? Was ist wirklich passiert? Durch die Zerstreuung der Christen in alle Himmelsrichtungen multipliziert sich auf einmal die Verkündigung des Evangeliums. Erfüllt sich die Voraussage Jesu, wo in Apostelgeschichte 1 sagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Das ist jetzt geschehen. Die Steinigung hat in Jerusalem stattgefunden. In Judäa und in Samaria, da fliehen die Christen jetzt als nächstes hin. Das ist ja unmittelbar die nächste Möglichkeit, wo man hingehen kann. Und schließlich überall sonst auf der Welt. Stephanus, der erste uns bekannte Märtyrer, Märtyrer heißt ja nichts anderes als Zeuge, der erste bekannte Märtyrer, als Zeuge, der für seinen Glauben stirbt, hat sich von der Kraft des Heiligen Geistes leiten lassen. Er war mutig, hat aus der Kraft Gottes gelebt und er war sich seiner Aufgabe sicher und er war bereit, für seinen Herrn zu leiden. Und als es zur letzten Konsequenz kam, da ist er nicht zurückgewichen. Und Jesus hat ihn auch nicht verlassen. Er hat sich ihm sogar gezeigt. Auch von anderen Märtyrern können wir lesen, dass Jesus ihnen im Angesicht des Todes begegnet. Auch heute berichten Nachrichten von solchen Schicksalen. Wir erinnern uns vielleicht, im Jahr 2010 wurde die pakistanische Christin Asia Bibi zum Tod verurteilt, weil sie angeblich den Propheten, also Mohammed, gelästert habe. Und sie wurde zum Tod durch Steinigen verurteilt. Und das ging ja um die ganze Welt, diese Geschichte. Und alle Regierungen haben versucht, sich für die Asia Bibi einzusetzen, damit sie begnadigt wird, dass sie ihrer Familie und Kindern erhalten bleibt. Und sie wurde erst letztes Jahr, glaube ich, wurde sie freigelassen, wurde freigesprochen. Nachdem aber vorher auch ein wütender Mob gesagt hat, dieser Freispruch interessiert uns nicht und die wollten sie steinigen, wollten sie lynchen. Jesus lässt seine Leute nicht im Stich. Er geht ihren Weg mit, er geht auch den letzten Weg mit. Er muss einfach sich darauf verlassen und ihm vertrauen. Auch zwei unserer ausländischen Freunde, Mitchristen, die hier in unseren Gottesdienst kommen, mussten seinerzeit ihre Heimat, ihre Familie verlassen, weil sie wegen ihres Glaubens an Jesus verfolgt worden waren. Lassen wir uns wie Stephanus erfüllen mit Kraft und mit Weisheit. Wir können darum beten. Jakobus sagt in seinem Brief, wem an Weisheit mangelt, der betet darum und es wird ihm gegeben. Und Liebe, die Liebe, die ist ja schon ausgegossen in unser Herzen, lesen wir bei Paulus. Beten wir einfach darum, dass wir diesen Schatz entdecken und dass wir uns getrauen, diese Liebe auch rauszulassen, diese Liebe weiterzugeben. Beten wir um Visionen. Visionen, wie es mit unserer Gemeinde hier weitergehen kann. Visionen, wie wir Menschen mit der guten Nachricht erreichen können. Wie wir gute Strukturen schaffen, wie wir gute Ideen kriegen, wie wir hier in unserer Gemeinde als Multiplikator arbeiten können. Und trauen wir uns ruhig, das zu tun, auch wenn manche dieser kleineren Leiden auf uns zukommen könnten. Und schauen wir zum Schluss darauf, wie es nach der Steinigung des Stephanus und der Verfolgung der Gemeinde weiterging. Die Apostel, die ließen sich durch die Steinigung, die Bedrohung nicht beirren. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, haben sie vor dem Hohen Rat gesagt. Und mit Ausnahme von Johannes sind sie alle den Märtyrertod gestorben. Petrus, Jakobus, Bartholomäus, wie sie alle hießen. Und Paulus, der schlimmste Verfolger, der wird letztendlich von Jesus überwältigt. Er wird zum Verkündiger im ganzen Vordasiatischen und im Mittelmeerraum. Er reist nach Griechenland, er reist nach Rom, will sogar nach Spanien reisen, vielleicht war er auch mal dort. Aber in Rom wird er wahrscheinlich als Märtyrer, als Zeuge für Jesus hingerichtet. Aber das Evangelium geht weiter. Jesus gebraucht das Zeugnis seiner Leute bis heute. Und es regt zum Nachdenken an, warum gibt jemand sein Leben für seine Überzeugung? Warum nimmt jemand Nachteil in Kauf? Warum lässt jemand sich sogar zu Tode foltern? Was unter scheinbar negativen Vorzeichen passiert, wird in geistlicher Hinsicht positive Folgen haben. Das müssen wir uns vor Augen halten. Stephanus, welche Schritte können wir daraus ziehen? Jesus verlässt seine Leute nicht. Und er gibt ihnen Weisheit, der niemand widerstehen kann. Er geht mit ihnen auch dunkle Wege. Er kommt durch uns mit der Welt zum Ziel. Und bis heute wird das Evangelium von Kirchen, von Gemeinden, von mutigen Menschen weitergetragen. Jesus wird ans Ziel kommen, dass die Menschen überall auf der Welt die gute Nachricht hören. Lassen wir uns damit hineinnehmen. Beten wir darum, was uns ganz persönlicher Auftrag ist. Beten wir darum, was unsere ganz persönliche Aufgabe ist. Denn Jesus hat uns alle beauftragt, Zeuge für ihn zu sein. Amen.